Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, mit dem eigentlich jeder heutzutage wahrscheinlich mehrfach und vielleicht auch in manchen Fällen viel zu viel zu tun hat, nämlich mit E-Mails. Und genauer gesagt wollen wir uns mal angucken, wie man E-Mails als solche eigentlich absichern kann gegen beispielsweise Spam oder Absender-Spoofing, also quasi die Fälschung des Absenders und was es da für Möglichkeiten gibt, das zu tun. Und vielleicht erstmal die Frage klären, warum das überhaupt ungünstig ist, wenn jemand den Absender einer E-Mail fälschen kann. Zuallererst mal steht natürlich die Frage im Raum, wie funktioniert E-Mail eigentlich? Ich meine, jeder hat schon mal eine E-Mail geschrieben wahrscheinlich. Und man vergleicht das gerne mit Postkarten, die man so durch die Welt schickt. Der Vergleich ist auch absolut treffend, weil grundsätzlich E-Mails unverschlüsselt durch die Welt fliegen, wenn man die absendet. Und jetzt ist die Frage, welches Protokoll steht dahinter? Und das ist ein Protokoll, was da benutzt wird, nämlich das SMTP-Protokoll. Das hat man vielleicht schon mal gesehen, wenn man sich einen E-Mail-Client eingerichtet hat, dass dann Port, ich glaube 25 freigeschaltet sein muss oder man darüber sich, wenn es nicht authentifiziert ist und so weiter, sich einloggt und die E-Mails darüber versenden kann. So, was macht das SMTP-Protokoll? Das nennt sich Simple Mail Transfer Protocol. Es ist relativ simpel aufgebaut. Wenn ich eine E-Mail versenden möchte, fragt dann mein Mail-Server praktisch, über den ich die Mail versenden möchte, fragt dann bei einem Name-Server, einen DNS-Server an, wem gehört denn diese E-Mail und ist da irgendein Mail-Server hinterlegt? Wenn das so ist, ja super, dann schickt er die Mail dorthin zu dem Mail-Server und der sagt dann, okay, den Benutzer kenne ich oder den Benutzer kenne ich nicht. Der Benutzer bei einer Mail ist eben immer das, was vor dem Ad steht und der Mail-Server, die Domain dahinter praktisch ist immer das, was nach dem Ad steht. Soweit, so gut. Jetzt ist es aber so, dass da in dem Fall überhaupt keine Authentifizierung stattfindet im Sinne von, okay, du sagst zwar jetzt, du sendest im Namen von, keine Ahnung, irgendeinem großen Mail-Server, nennen wir ihn A für Alice zum Beispiel, alice.com, und der Empfänger ist dann bob.com und der Mail-Server von bob.com kann eben nicht überprüfen, ob Alice oder die Mail von alice.com auch wirklich von einem legitimen Nutzer von alice.com kommt. Also, dass die Mail wirklich von dort kommt, weil die landet einfach bei dem, der sagt, okay, den Nutzer kenne ich und dann schicke ich das weiter an den. Und das ist natürlich ein riesen Einfallstor für beispielsweise Spam oder eben Phishing-Angriffe, weil ich dann eben einfach die Absenderadresse austauschen kann und sagen kann, ja, das ist jetzt von dem Geschäftsführer, wie auch immer der heißt, und dann eben auch die korrekte E-Mail, den korrekten Mail-Server hinterlegt und schon ist das natürlich eine authentische Phishing-Attacke oder authentische Phishing-Mail, wenn das natürlich die richtige E-Mail-Adresse ist. Das ist natürlich bekannt und da hat man sich dann irgendwann gedacht, okay, das müssen wir irgendwie beheben. Wir sind bei SMTP auch wieder bei einem Protokoll, was noch zu Anfangszeiten des Internets, als das noch gar nicht so dieses Internet war, so wie beispielsweise bei RP. In dieser Zeit wurde das entwickelt, in der Anfangszeit des Internets und deswegen gab es da einfach noch keine Notwendigkeit, irgendwelche Sicherheitsmechanismen zu implementieren. Das ist dann immer alles erst später gekommen. Das sieht man bei IP oder dem normalen Internet und das sieht man eben auch bei dem Mailversand. Und dass E-Mail immer noch eines der größten Einfallstore für Hacker ist, ist sicherlich auch eben bekannt. Also man müsste sich nur mal durch die Presse wühlen und soweit das eben bekannt ist, herausfinden, wie Hacker bei irgendwelchen großen Ransomware-Attacken oder ähnlichem in das Netz gekommen sind und da ist wahrscheinlich häufig die Antwort über irgendeinen E-Mail-Anhang, über eine Phishing-Attacke oder ähnliches. Und deswegen ist es halt sinnvoll, den E-Mail-Verkehr abzusichern, weil eben einfach alle E-Mails benutzen. Also ich glaube, es gibt kein Unternehmen der Welt, das ohne E-Mails funktionieren würde. Gut, also es gibt im Prinzip drei Techniken, wie man das so auf der Mail-Server-Ebene lösen kann. Dieses Problem, dass eben man praktisch den Absender einer E-Mail nicht authentifizieren kann. Nicht weiß, ist es jetzt wirklich der oder gibt er das nur vor? Und da gibt es zum einen das SPF, zum anderen das DKIM und das DMARC. Das sind jetzt wieder drei schöne Abkürzungen. Wahrscheinlich könnte man die auch noch Englisch aussprechen. Dahinter verbergen sich einfach bestimmte Techniken, die wir uns jetzt mal ganz kurz angucken. Also SPF, das steht für Sender Policy Framework. Da geht es darum, dass der Absender, also der legitime Mail-Server praktisch, wenn man jetzt so einen Mail-Server aufsetzt und eine Domain dahinter hängt oder davor hängt, dass man dann in diesem DNS-Eintrag zu dieser Domain auch noch hinschreibt, von welcher IP-Adresse oder von welchen IP-Adressen darf denn eine E-Mail mit dieser Domain versendet werden? Das hat einfach den Zweck, okay, wenn ich jetzt das an die IP-Adresse knüpfe, die kann ich eben als Absender nicht ganz so leicht fälschen. Das geht natürlich auch alles, aber das ist halt wieder mit Aufwand verbunden. Deswegen ist das schon mal so eine Absicherung. Kann man nicht einfach so ohne weiteres tun. So, was ist jetzt das Problem an der ganzen Sache? Das ist eben auch nur ein Schutz des Domain-Inhabers, dass eben mit seiner Domain nicht so viel Schindluder getrieben wird und da irgendwie die benutzt wird für alle möglichen Spam-Kampagnen oder ähnliches und ist halt für den Endnutzer praktisch nicht wirklich ersichtlich. Hat jetzt dieser Server irgendwie einen SPF-Eintrag, weil es gibt auch immer noch Mail-Server, die sowas nicht haben oder Domain-Einträge, die sowas nicht haben und deswegen es ist halt eher ein Schutz für denjenigen, der eine Domain besitzt und die irgendwie benutzen möchte. Das nächste, was das so ein bisschen aufgreift, ist das DKIM. Das ist Domain Keys Identified Mail. Also diese beiden Techniken sind auch geschichtlich so ein bisschen miteinander verwoben. Aber das ist was anderes. Domain Keys Identified Mail, da geht es darum, dass ich eben über asymmetrische Kryptographie, das haben wir schon mal im Podcast immer mal wieder gehört, so Kryptographie asymmetrisch bedeutet Public Key Verfahren. Das heißt, es gibt irgendwie einen öffentlichen Schlüssel, es gibt irgendwie einen privaten Schlüssel und in dem Fall signiert der Absender oder der Mail-Server, der eine Mail versenden soll, erstellt eine Signatur mit dem privaten Schlüssel über die E-Mail, dann wird die E-Mail versendet, der Empfänger kriegt die E-Mail, sieht, aha, das ist jetzt signiert von der Domain und besorgt sich den öffentlichen Schlüssel, der eben auch wieder über das DNS-System verfügbar ist, besorgt sich darüber eben den öffentlichen Schlüssel und prüft eben die Signatur. Und wenn die korrekt ist, kann man davon ausgehen, dass die E-Mail erstens unverändert ist und zweitens auch von demjenigen kommt, der es vorgibt, weil der private Schlüssel eben nur im Besitz des absendenden Servers sein sollte. Das Problem an der Sache ist jetzt wieder natürlich, nicht alle nutzen das DKIM. Deswegen ist es auch erstmal schwierig nachzuvollziehen, ob bei einem Fehlen der Signatur, ob das sich jetzt einfach nur darum handelt, dass das eben nicht aktiv war bei dem Absender oder dass er das nicht unterstützt. Oder dass das eben doch irgendeine gefälschte oder eine Spam-Nachricht ist. Das kann man halt daraus nicht ablesen. Und genau um diese beiden Probleme, die Probleme bei SPF und die Probleme bei DKIM, keine Ahnung, wie man das nennen könnte, zu begegnen, wurde dieses DMARC, D-Mark. Wenn man was möchte. Wobei wir jetzt nicht in Währungen unterwegs sind, sondern wir uns hier gerade mit E-Mails beschäftigen. Und genau dieses D-Mark wollte sich quasi diesem Problem annehmen. Worum geht's dabei? Ich sage erstmal den Namen. Der ist nämlich ein bisschen länger. Ich muss gucken, dass ich den zusammenkriege. Domain-Based Message Authentication Reporting and Conformance. Also da freut man sich wirklich, dass die dafür eine Abkürzung gefunden haben, weil ich glaube, niemand würde das jedes Mal irgendwie aussprechen wollen. Das war es auch in diesem Podcast mit der Aussprache von diesem D-Mark-Verfahren, weil das ist mir einfach zu lang. So, aber worum geht's da? Da legt quasi der Absender fest, wie der Empfänger E-Mails von dem Absender prüfen soll und was er dann tun soll, wenn irgendwas fehlschlägt. Also da sagt er, okay, benutze entweder SPF oder DKIM oder beides. Und wenn irgendwas davon fehlschlägt, dann sollst du das entweder verwerfen, zurückschicken oder nichts damit machen. Das geht auch. Und das Problem ist, die meisten, die das aktiviert haben, haben immer noch die Policy drinne, nichts zu tun. Weil das Problem wieder ist hier, oder es verursacht eben auch wieder Probleme, weil nämlich Mailinglisten zum Beispiel damit nicht funktionieren. Weil bei einer Mailingliste ist es ja üblicherweise so, man schreibt von seinem E-Mail-Account an die Mailingliste und die Mailingliste verteilt das dann unter den Leuten, die eben in der Mailingliste drin stehen. Lässt aber ja üblicherweise auch die E-Mail von dem ursprünglichen Versender mit drin. So, damit man nachvollziehen kann, wer hat denn das jetzt überhaupt geschrieben, was ja durchaus sinnvoll ist. Das funktioniert aber mit dem D-Mark nicht, weil da natürlich die entweder SPF oder DKIM funktionieren müssen. Und das geht natürlich nicht, wenn der Absender nicht dem entspricht, von welchem Server das quasi jetzt abgesendet wurde. Weil der Server von der Mailingliste, der Mail-Server von der Mailingliste ist natürlich ein anderer Server als der von dem ursprünglichen Autor. So, dafür gibt es jetzt auch wieder neue Technologien. Aber wenn wir darüber jetzt noch sprechen würden, dann kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste und hören gar nicht mehr auf, weil E-Mail eben doch, auch wenn es im ersten Moment so einfach ist, doch ein sehr komplexes Gebilde ist. Oder das der E-Mail-Kosmos, wenn man so möchte. Weil was wir natürlich immer noch nicht haben, wir befinden uns jetzt immer noch nur auf Mail-Server-Ebene. Wie ein Mail-Server verhindern kann oder die Wahrscheinlichkeit verringern kann, dass dort Spam- oder Phishing-Mails ankommen. Oder dass da praktisch der Absender gefälscht wird. Darum geht es ja eigentlich. Was wir aber noch gar nicht besprochen haben, ist zum Beispiel, wie ich jetzt als Empfänger einer E-Mail rausfinden kann, ist denn der Absender, der, also die Person, die dahinter steht, ist das wirklich die Person? Aber damit beschäftigen wir uns heute nicht. Das kommt mal in einer anderen Folge. Alles klar. Jetzt nochmal ein kurzes Fazit. Also wir haben festgestellt, E-Mail an sich ist eben einfach unsicher. Nicht nur, dass es eben im Klartext übertragen wird, sondern auch, dass dem Empfängerserver praktisch nicht möglich ist, ohne weiteres den Senderserver zu identifizieren, zu authentifizieren, zu gucken, ist das wirklich der richtige Server oder ist das irgendwie eine gefälschte E-Mail. Es gibt Techniken, um dem zu begegnen. Die sind wie immer, ja, haben Vor- und Nachteile, bringen halt eben auch Schwierigkeiten mit sich. Und das Fazit der ganzen Sache ist, das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, gerade wenn man selbst irgendwie im Unternehmen einen Mailserver betreibt. Man sollte sich aber vielleicht vorher auch mal einen Experten dazu holen, der dann eben unterstützen kann bei der richtigen Konfiguration und auch nochmal Hinweise geben kann, was man damit jetzt wirklich erreicht. Weil es natürlich wie bei allen Absicherungsmethoden, eine absolute Sicherheit gibt es sowieso nie. Aber die Frage ist natürlich, okay, an welcher Stelle reduziere ich jetzt welches Risiko in welcher Weise? Und dazu braucht man im Zweifelsfall eben mal einen Expertenrat. Alles klar. Also wenn dir die Folge gefallen hat, dann schalt gerne das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, dein Paul.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freu dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen. Wenn du darüber hinaus Unterstützung in Sachen Informationssicherheit suchst, dann kannst du deinen Host Paul Stengel über die Webseite paul-stengel.de kontaktieren. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.